Jesus, deinen Namen machen wir groß. Und du bist jetzt hier, du bist mitten unter uns. Und du willst uns begegnen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du unser Herzen jetzt aufmachst für dein Reden. Jesus, ich stelle mich dir ganz zur Verfügung. Dass du mich gebrauchst, um dass du reden kannst. Und ich bitte dich, dass du deinen Geist wirklich ausgießt über uns. Amen. Vielen Dank euch. Ja, es geht weiter mit Unerschütterlich. Und ich starte gleich mal rein mit euch in dieses Thema heute, und zwar mit einer Frage. Und zwar die Frage, gibt es Zeiten in deinem Leben, von denen du sagst, da warst du einfach näher an Gott dran, als du es vielleicht im Moment bist? Denk doch mal kurz drüber nach. Also so Zeiten, wo du vielleicht einen Bibelvers gelesen hast und hast gedacht, das ist mein Vers, der ist genau für mich in diesem Moment. Also Zeiten, du hörst einen Worship-Song, vielleicht morgens auf dem Weg zur Arbeit. Und dieser Song, der begleitet dich irgendwie ja, durch den Tag. Und dann abends, du schaltest wieder deine Setlist ein, lässt die Musik laufen und dann kommt der Song nochmal und du erlebst, ja, ey, da spricht Gott genau in mein Leben rein. Oder du erlebst krasse Gebetserhörungen. Mir ist es schon so gegangen, ich hab manchmal dringend einen Parkplatz gebraucht in der Innenstadt um die Mittagszeit. Ich habe gebetet, ich weiß, ich bin spät dran, es ist auch nicht unbedingt, es ist tatsächlich, ich habe es ja selber verbockt, aber ey, ich bräuchte jetzt einen Parkplatz. Also möglichst, wäre cool. Und es war tatsächlich so. Immer wieder habe ich es erlebt, dass tatsächlich jemand weggefahren ist und denkst, hey krass, hey Gott ist so dabei, Gott ist so bei mir, Gott ist so nah dran an mir und ich erlebe einfach, wie Gott in meinem Leben einfach so krass wirkt. Kennst du das? Du bist einfach so geflasht. Du bist so geflasht von dem, was du erlebst. Und du kannst das gar nicht für dich behalten. Deine Freunde, deine Small Group, die Church, ja, das, du musst es einfach, du gibst es weiter, du musst es weitergeben, weil ey, du platzt sonst, wenn du es nicht erzählst. Und du kannst den Sonntag gar nicht abwarten. Du kannst es nicht abwarten, bis du endlich wieder in der Celebration sein darfst, bis du endlich wieder hier sein darfst. Es ist einfach nur genial. Du erlebst Gott einfach wieder, immer wieder neu in deinem Leben. Du bist so on fire und nichts und niemand hält dich auf. Jesus ist einfach groß in deinem Leben. Du bist in deinem Calling und du merkst, hey, ja, es ist einfach nur mega. Und dann nach einer Weile, du glaubst nach wie vor an Gott. Aber ja, irgendwie ist es doch anders. Du gehst immer noch in die Celebrations. Vielleicht bist du auch online dabei. Und du besuchst weiter deine Small Group, aber ja, es ist nicht mehr so, wie es war. Es ist nicht mehr so close. Davor wusstest du ganz tief in deinem Inneren, hey, Jesus ist einfach da und ich erlebe es einfach so krass in jedem Moment meines Lebens. Hey, ich erlebe krasse Dinge mit Jesus. Wie er dich leitet, wie er deine Gebete erhört. Du bist so eng mit ihm zusammen gewesen und unterwegs gewesen und du bist an einem Moment, wo du sagst, hey, es fühlt sich irgendwie so an, als hätte ich es irgendwie verloren. Es gibt einen Psalm 42, der beschreibt es so. Es bricht mir das Herz, wenn ich an früher denke. Da ging ich dem großen Festzug voran und führte ihn zum Haus Gottes. Da konnte ich Gott zujubeln und ihm danken inmitten der Menge. Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Vielleicht hat dieser Psalmist ganz Ähnliches erlebt. Und vielleicht kannst du es nachempfinden. Vielleicht sieht es so aus, als diese Leidenschaft, die du für Jesus hattest, diesen Fokus, den du auf ihn hattest, du hast es irgendwie verloren. Es ist irgendwie eingeschlafen. Und dann kann es passieren, dass wir uns daran gewöhnen. Dass wir sagen, ja, ist halt so. Ja, es gibt irgendwie mal coole Zeiten und die hatte ich auch. Und ja, aber irgendwie, ja, es ist jetzt halt einfach so. Du driftest irgendwie weg. Du gewöhnst dich dran. Und es passiert nicht von jetzt auf nachher, sondern es ist so ein schleichender Prozess. Das ist so, wie Hanna es vorher noch beschrieben hat. Wenn wir uns dran gewöhnen, dann fühlt sich so an, als ob du in so einen geistlichen Schlafmodus rutscht. Und ich habe gedacht, hey, das ist ein bisschen so, als wärst du in einem Boot, in einem Segelboot und du bist irgendwie wirklich draußen auf rauer See. Und naja, die raue See, die ist schon eine Weile um dich rum und ja, eigentlich, warum das Ruder noch festhalten? Und ich finde dieses Bild irgendwie so krass, weil wenn du das Ruder nicht festhältst, dann wirst du irgendwann abdriften. Du wirst irgendwo ankommen, wo du nie hin wolltest. Und Jesus sagt, hey, wenn Erschütterungen kommen, dann seid wachsam. Betet, richtet euch auf. Dieser geistliche Schlafmodus, in den du dann vielleicht gerutscht bist, das ist nicht der Normalzustand. Das ist nicht normal. Schläfst du noch? Und damit auch verbunden die Frage, ja, wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu, dass wir in so einen Schlafmodus rutschen? Was sind Auslöser dafür? Und ich habe in der Bibel einige Beispiele von Menschen gefunden, die aus unterschiedlichen Gründen eingeschlafen sind. Und ich will mit euch so ein paar dieser Menschen anschauen. Da ist zum Beispiel Elia. Elia, einer der großen Propheten des ersten Teils der Bibel, des Alten Testaments. Und ihr kennt die Geschichte bestimmt, aber also vielleicht so ein ganz kurzer Recap. Also Elia, der ist auf dem Berg Karmel. Karmel ist im Norden Israels, so in der Stadt von Haifa. Und auf dem Berg Karmel, da battelt er sich mit 450 Baalspriestern. Und diese Baalspriester beide, also Elia und die Baalspriester, die bauen ein Altar. Und der Battle, der heißt, hey, sie bitten ihren Gott, mit Feuer das Opfer zu entzünden. Und diese Baalspriester, ey, die tun alles. Die tanzen um diesen Altar rum, die singen, die jubeln, die machen alles, was ihnen nur einfällt. Die drehen total ab und nichts passiert. Und ich finde es so krass irgendwie, also ihr lest das mal nach. Es ist echt spannend. Also Elia, der macht sich so ein bisschen lustig über sie und sagt, hey, also Jungs, was ist los mit eurem Gott? Also schläft er oder muss er mal gerade austreten oder was ist denn los? Ist er im Urlaub oder, also passiert ja irgendwie nichts. Und daraufhin bittet Elia Gott und Gott antwortet sofort mit Feuer. Und dieses Feuer, das verzehrt das, was auf dem Altar ist, das verzehrt den Altar, das verzehrt das ganze Wasser, was drumherum ist. Und alle Priester, alle Baalspriester kommen um. Und Elia erlebt einfach Gottes Wirken so krass. So krass. Er erlebt einfach Gottes Eingreifen, dass Gott sich zu ihm stellt. Einfach auf so eine krasse Art und Weise, so massiv. Und dann kommt Isabel, die Frau des Königs Ahabs. Und die bekommt mit, was geschehen ist. Also Ahab, da erzählt es ihr. Und er erzählt ihr auch, ja, dass alle diese Baalspriester umgekommen sind. Und daraufhin schickt sie einen Boten zu Elia und lässt ihm sagen, die Götter sollen mir dies oder das antun, wenn ich morgen um die Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. Elia gerät in Panik. Und es geht so weit, dass er sich irgendwo dann unter einen Strauch setzt und er wünscht sich einfach nur den Tod. Und Elia sagt zu Gott, ey, ist es genug? Herr, es ist genug, nimm mir mein Leben. Und ich habe mich gefragt, hey, was ist mit Elia passiert? Warum? Hey, wenn du doch so krass Gott erlebt hast, wenn du es doch so krass erlebt hast, wie groß Gott ist und wie seine Macht ist, dass Gott sich zu dir stellt. Warum reagiert Elia so? Was ist mit ihm passiert? Was treibt Elia denn so sehr in die Enge? Elia öffnet sein Herz für diese Todesbotschaft der Isabel. Und einer dieser Auslöser, warum sich Elia tatsächlich in diese Situation reinbegibt und warum er dann irgendwie drüber einschläft, einer dieser Auslöser ist Furcht, Entmutigung. Elia öffnet sein Herz für diese Todesbotschaft der Isabel. Und das, was sein Herz in diesem Moment füllt, das ist Furcht, Entmutigung. Elia verliert die Perspektive, er verliert das Wissen, was seine Berufung ist. Er verliert das Wissen, was seine Identität ist. Er vergisst, dass er ein Mann Gottes ist. Und wenn dieser Spirit der Angst in unserem Leben ist, wenn dieser Spirit Angst in unserem Leben Raum gewinnt, dann führt es dazu, dass wir in die Enge getrieben werden, dass unser Herz in die Enge getrieben werden. Wir laufen Gefahr, die Perspektive zu verlieren. Wir laufen Gefahr, dass wir die Perspektive wirklich vergessen, dass wir unsere Identität als Kinder Gottes vergessen. Und diesen Spirit, den müssen wir im Namen von Jesus wirklich rauskicken aus unserem Leben. Und der zweite Angriffspunkt bei Elia, der ist Isolation. Wir lesen da in 1. Könige, dass Elia lässt seinen Diener zurück. Er sagt, hey, lass mich allein. Er geht in die Wüste. Er geht wirklich an einen Ort, wo wirklich kein Leben ist. Er legt sich da unter einen Ginsterstrauch und sagt wirklich, hey, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich bin nicht besser. Alles in ihm, seine Gedanken, alles in ihm dreht sich einfach nur um ihn. Die Perspektivlosigkeit, die Hoffnungslosigkeit, die Angst, Selbstzweifel, Bedeutungslosigkeit, alles dreht sich um ihn. Und das füllt ihn irgendwie aus. By the way, Isolation, das war ein Grund, warum während Corona so viele Menschen psychische Probleme hatten. Isolation schwächt uns, Isolation lähmt uns. Wir sind nicht geschaffen dafür, wir sind nicht geschaffen für Isolation. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen die Ergänzung der anderen. In unserer Small Group, in unserer Church, die uns ermutigen, die uns aber auch ermahnen, die uns anspornt und uns ins Leben reden dürfen. Und ich finde es so spannend. Gott sieht Elia. Gott überlässt ihn nicht einfach seinem Schicksal, sondern Gott sieht ihn und er berührt ihn. Gott begegnet Elia in einer Berührung. Und Gott weckt ihn zweimal auf. Elia wird aufgeweckt und dann kommt der Engel, der einfach ihm sagt, er legt ihm ein Brot hin, der legt ihm Wasser hin und sagt, komm und iss. Und Elia isst und trinkt und schläft dann nochmal drüber ein. Und dann kommt ein zweites Mal dieser Engel und sagt, komm und iss, damit du für den weiteren Weg, für die nächste Etappe, die vor dir liegt, dass du ausgerüstet bist. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum weckt Gott ihn zweimal? Elia war am Ende, er war so am Ende, körperlich und seelisch. Und Gott weiß, dass wir in Krisen oft mehr brauchen als nur einmalige Hilfe. Und ich finde es so spannend, dass Gott ihm da so fürsorglich begegnet. Mit Geduld und Fürsorge. Und Gott stärkt ihn. Er stärkt ihn, er gibt ihm Nahrung. Und dieser zweite Weckruf, der zeigt auch, hey, Gott hat noch einen Auftrag. Hey, es geht weiter. Bleib nicht in dieser Isolation hängen. Bleib nicht in diesem Selbstmitleid, in dieser Hoffnungslosigkeit, in dieser Perspektivlosigkeit. Gott gibt Elia nicht nur Trost, sondern auch Kraft für die nächste Etappe. Und Gott sorgt für ihn. Er begegnet Elia nicht mit Vorwürfen, sondern mit liebevoller Versorgung. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ganz ähnlich. Vielleicht bist du an einem Punkt heute und du bist hier und sagst, hey, ich brauche eine Berührung von Gott. Ich brauche so eine Gottesbegegnung jetzt gerade in meinem Leben. Eine zweite Person aus der Bibel ist Simson. Ich weiß nicht, wie gut ihr Simson kennt. Simson, da war ein Richter in Israel. Und seine Geburt wurde von einem Engel angekündigt und er sollte als Naziräer leben. Und Naziräer, das bedeutet als Geweihter. Und viele Naziräer im ersten Teil der Bibel, die waren nur auf eine bestimmte Zeit geweiht. Bei Simson war es was anderes. Simson war von Geburt an für sein ganzes Leben Gott geweiht. Und Gott schenkt ihm eine übernatürliche Kraft. Er schenkt ihm diese übernatürliche Kraft, um Israel von den Philistern zu befreien. Bedingung war, dass er als sichtbares Zeichen dieser Weihe an Gott seine Haare wachsen ließ. Und es wollte ausdrücken, hey, so wie diese Haare von allein wachsen, so überlasse ich mein Leben und alles, was in und durch mein Leben geschieht, überlasse ich Gott. Und Simsons Schwäche zeigte sich im Umgang allerdings mit Frauen. Und so wurde seine Beziehung zu einer Frau mit Delila zum Verhängnis. Sie entlockte ihm das Geheimnis seiner Kraft, seine ungeschnittenen Haare. Und das führte dazu, dass er auf ihrem Schoß einschlief und sie ihm die Haare abschnitt. Und daraufhin nahmen ihn die Philister gefangen und blendeten ihn. Simsons Angriffspunkt oder Auslöser für so einen Schlafzustand, das war, er suchte die Versorgung, die Fülle suchte er nicht bei Gott. Er suchte es woanders. Und ich habe mich gefragt, hey, wie geht's uns damit? Wohin wenden wir uns zuerst, wenn wir Versorgung suchen? Wohin wenden wir uns zuerst, wenn wir Erfüllung suchen, wenn wir Fülle in unserem Leben vermissen, wenn wir das suchen? Genussmittel? Medien, vielleicht im Zocken, vielleicht im Shoppen, was auch immer. Aber der Punkt ist, wenn wir nicht Versorgung bei Gott suchen, dann ist die Gefahr groß, dass wir falsche Versorgungsquellen öffnen. Und weil uns diese nicht wirklich Erfüllung oder Fülle bringen, wollen wir immer mehr davon. Und wir merken gar nicht, dass während wir das machen, dass wir wirklich abdriften, dass wir abdriften von der Quelle der Versorgung, von der Quelle der Fülle, dass wir abdriften von Jesus. Es wird für uns zum Normal. Und wir kommen in so einen geistlichen Schlummermodus. Simson kehrte um zu Gott und tat Buße und Gott schenkt ihm wieder Kraft. Hey, und wenn wir aufwachen wollen, dann müssen wir ready sein. Auch ready sein, vielleicht ungesunde Muster in unserem Leben zu durchbrechen und diese zu verlassen. Da müssen wir ready sein, umzukehren und wieder neu lernen, Gott alle unsere Lebensbereiche auch hinzuhalten und sagen, hey, du bist die Fülle des Lebens. Du bist der Erfüllung geben kann. Du bist der mich wirklich ausfüllen kann in allen Lebensbereichen. Und auch die Jünger im Garten Gethsemane. Auch sie sind eingeschlafen. Im Garten Gethsemane vor der Festnahme sagt Jesus ihnen, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Die Jünger waren eingeschlafen. Sie waren eingeschlafen vor Kummer, vor Schmerz, vor Sorgen. Sie waren eingeschlafen vor Hoffnungslosigkeit, vor Ungewissheit, was auf sie zukommt, was passieren wird. Sie waren überfordert. Sie machten sich Sorgen. Und das waren auch ihre Angriffspunkte. Traurigkeit, Schmerz, Sorgen. Und auch in unserem Leben gibt es Dinge, die da hineinkommen, die uns belasten. Dinge, die vielleicht auch einen Schmerz oder Überforderung oder Traurigkeit oder Sorgen in uns auslösen. Und die dazu führen können, dass wir resignieren. Und ich finde diesen Ausdruck, dass man sich gehen lässt, den finde ich mega spannend, weil das ist da auch passiert. Sie haben sich irgendwie gehen lassen. Sie haben sich da reingegeben in diese Sorgen, in diese Entmutigung, in diese Traurigkeit. Und sie sind drüber eingeschlafen. Und wenn Jesus hier sagt, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt, dann erinnert das ans Vaterunser, wo es heißt, und führe uns nicht in Versuchung. Wachen und beten bewahrt uns davor, dass uns der Teufel nicht von Gott wegbringt. Wachen meint hier, hey, ich bin ausgerichtet auf Gott. Ich bin ready für sein Reden. Ich lege mein Leben, ich lege mein Herz Gott hin. Und beten lädt den Heiligen Geist ein. Es lädt den Heiligen Geist ein als Tröster, als Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in unserem Leben zu wirken. Und Jesus sagt hier, das Fleisch, der natürliche Mensch ist schwach. Und aus eigener Anstrengung werden wir es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen, den Anfechtungen standzuhalten. Aber Jesus sagt hier, hey, der Heilige Geist ist willig. Nicht mein Geist ist willig, der Heilige Geist ist willig, zu helfen, mit seiner Kraft, diesen Anfechtungen entgegenzutreten. Ja, und wir brauchen so dringend die Verbindung mit ihm. Wir brauchen so dringend die Verbindung mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Ja, und es ist Zeit aufzuwachen. Und vielleicht warst du mal voller Leidenschaft für Jesus. Und über die Zeit gab es verschiedene Auslöser und vielleicht hast du dich in einem oder anderen dieser Auslöser, die ich gerade angesprochen habe, vielleicht hast du dich wiederentdeckt. Vielleicht geht es dir so, dass du merkst, hey, ja, genau das war ein Auslöser. Dass du vielleicht diese Leidenschaft nicht mehr hast. Dass du vielleicht in so einen Schlafmodus reingerutscht bist. Und ich weiß von mir, dass ich solche Auslöser viel zu spät erkenne. Mir geht's oft so, ich bin manchmal so busy und denke, hey, es gibt so viel Sinnvolles zu tun. Es gibt so viel, was irgendwie ansteht, was auf meiner To-Do-Liste steht. Ich merke einfach, ja, hey, ich könnte ständig irgendwas irgendwie versuchen voranzutreiben. Und ich merke gar nicht, wie ich ganz langsam irgendwie wegdrifte. Wie ich merke, hey, ja, ich bin irgendwie leer, ich bin irgendwie ausgebrannt. Und ich frage mich dann irgendwie so, hey, warum? Es ist wie so ein geistlicher Schlummermodus. Vor lauter Busy sein vergesse ich es, zur Quelle zu kommen. Vor lauter Beschäftigtsein merke ich gar nicht, dass Jesus mir seine Hand entgegenstreckt und sagt, hey, ich bin die Quelle des Lebens. Und wisst ihr, wenn Erschütterungen kommen, und ich glaube, manchmal braucht es auch Erschütterungen. Manchmal braucht es einfach wirklich Dinge, die uns wachrütteln. Damit ich mir wieder bewusst wäre, wie sehr ich Jesus brauche. Die Frage ist, wie kommen wir aus diesem Schlafmodus raus? Und ich habe uns 4 Punkte mitgebracht. Der erste Punkt, erinnere dich. Es gibt eine Stelle in Offenbarung 3, da sagt Jesus zur Gemeinde in Sardes, und by the way, es war eine Gemeinde, die war aktiv. Da ist echt was passiert, da war viel los. Aber Jesus sagt, bei allem viel los, diese Gemeinde war geistlich tot. Und er sagt, wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht ausstirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht von meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Ich finde es so spannend, die Bedeutung von Erinnern im Griechischen, die meint hier, erinnere dich immer und immer und immer und immer wieder. Mach es dir immer wieder bewusst. Immer wieder. Und ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir uns daran immer wieder erinnern. Weil es gibt diesen geistlichen Alzheimer, der in uns drin ist. Wir vergessen es. Wir vergessen es, wie Gott ist. Wir vergessen es, wie gut Gott zu uns ist. Und im Psalm 77, da steht, ich erinnere mich an deine großen Taten, Herr, und denke an die Wunder, die du einst vollbracht hast. Ich führe mir vor Augen, was du getan hast. Immer wieder mache ich es mir bewusst. Erinnere dich. Erinnere dich. Mach es dir immer und wieder bewusst, wie dein Leben ohne Jesus war. Erinnere dich. Denke immer wieder daran, was Jesus für dich getan hat. Erinnere dich, wovon Jesus dich frei gemacht hat. Erinnere dich daran, wo du Gott in deinem Leben erlebt hast. Vielleicht in Momenten, wo du verzweifelt warst, in Momenten der Perspektivlosigkeit, der Hoffnungslosigkeit. Erinnere dich, wie er dich versorgt hat. Erinnere dich, wie er dir Hoffnung gegeben hat. Erinnere dich daran, wie Gott Gebete erhört hat. Wie du Wunder erlebt hast, wie er Wunder in deinem Leben vollbracht hat. Erinnere dich daran, wie er dich getragen hat, wenn Erschütterungen kamen. Erinnere dich, wie Gott dir immer wieder mit offenen Armen begegnet. Erinnere dich daran, wie er dich sieht, wie er dich kennt und wie er dich unendlich liebt. Erinnere dich immer und immer wieder. Mach es dir immer wieder bewusst. In dem Psalm heißt es irgendwo, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hey, und es ist so much entscheidend, dass wir echt unsere Seele immer wieder erinnern. Nicht zu vergessen, was Gott Gutes getan hat. Zweitens, Jesus sagt hier in dem Vers, ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht von meinem Gott bestehen kann. Tu das, was Bestand hat. In der Elberfelder Übersetzung, da heißt es, denn ich habe von meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Und nicht als völlig, das bedeutet hier nicht abgeschlossen, unvollständig. Und vielleicht bist du auch in so einen geistlichen Schlummermodus reingerutscht, weil du aufgehört hast, das zu tun, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Vielleicht hat er dir aufs Herz gelegt, dich um deine Nachbarn zu kümmern. Vielleicht hat er dir aufs Herz gelegt, deinem Arbeitskollegen, deinen Nachbarn, deinen Freunden, deinen Kommilitonen von Jesus zu erzählen. Vielleicht hat er dir aufs Herz gelegt, einen Teil deiner Ressourcen einfach ins Reich Gottes rein zu investieren. Vielleicht hat er dir aufs Herz gelegt, ein Ministry zu gründen, einen Start zu bringen, eine Small Group zu starten. Vielleicht hat er dir aufs Herz gelegt, seiner Versorgung zu vertrauen. Und ich will dich ermutigen, wenn Gott durch seinen Heiligen Geist zu dir spricht, dann fange ich das Diskutieren an. Dann tu es. Und Jesus sagt hier in diesem Vers auch, richte dich wieder nach Gottes Wort. Wisst ihr, ich glaube, es gibt im Moment so viel Ablenkung, denen wir ausgesetzt sind. So viel Dinge, die uns wirklich von Gott wegbringen wollen. Dinge, die unseren Fokus rauben, die unsere Aufmerksamkeit rauben. Und Jesus sagt, richte dich nach Gottes Wort. Und auch hier in der Elberfelder Übersetzung heißt, bewahre, was du gehört hast. Halte daran fest. Lass dich durch nichts von Gott in seinem Wort abbringen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, hey, ich halte fest, was mir wichtig ist. Das halte ich fest. Das bewahre ich. Und auch wenn alles erschüttert wird, Gottes Wort ist lebendig und beständig und sein Wort ist Orientierung. Halte es fest. Im Psalm 119 steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Halte es fest. Und der vierte Punkt, kehre um. Bekenne die Dinge, die dich von Gott trennen. 1. Johannes 1,9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Bringe die Dinge, die du mit dir rumschleppst, deine Baustellen. Hey, bringe diese Dinge zu Jesus. Tausche sie ein. Das nennen wir Tausch am Kreuz. Josua hat es letzte Woche einfach richtig gut auf den Punkt gebracht hier. Tausche sie ein am Kreuz. In das, was Jesus dir schenken möchte. Jesus wünscht sich so viel mehr Freiheit für dich in deinem Leben. So viel mehr Freiheit, als du es dir vorstellen kannst. Und es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres, was du tun kannst, wirklich als ans Kreuz zu rennen, als dahin zu kommen und Jesus deine Baustellen hinzulegen, Jesus deine Bitterkeit hinzulegen, Jesus deine Themen hinzulegen, mit denen du vielleicht schon so lang kämpfst. Jesus ist da und Jesus will dir begegnen. Kehr um und komm zu Jesus. Halte an ihm und seinem Wort fest. Erinnerst du dich noch an den Psalm vom Anfang? Es bricht mir das Herz, wenn ich an früher denke. Da ging ich dem großen Festzug voran und führte ihn zum Haus Gottes. Da konnte ich Gott zujubeln und ihm danken inmitten der Menge. Warum bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Und es geht weiter. Auf Gott will ich hoffen. Auf Gott will ich hoffen. Mit all meinem Sein, mit meinem Herzen, mit meinen Emotionen, mit meinen Gedanken, auf Gott will ich hoffen. Denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott. Er wird mir wieder beistehen. Und Jesus ruft dir, Jesus ruft uns heute zu, wach auf. Wach auf. Hey, das ist ein göttlicher Wake-up-Call. In dein Leben hinein, ganz persönlich. In unser Leben, in mein Leben, in uns zu uns als Church. Hey, wach auf. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist. Wach auf, wenn in deinem Leben Furcht ist, wenn Entmutigung drin ist. Wach auf, wenn du eine Erfüllung in irgendwas anderem gesucht hast als in Gott. Hey, wach auf, wenn Traurigkeit oder Schmerz oder Sorgen in deinem Leben sind und du in einen geistlichen Schlaf gefallen bist. Wach auf, wenn dir deine Leidenschaft, wenn dir deine Vision geraubt wurde. Wach auf. Wach auf, und das ist sowohl eine Aufforderung von Gott, es ist aber auch ein Wort Gottes als Schöpfer, dass seine Auferstehungskraft in deinem Leben wirksam sein will und wirksam ist. Wach auf, denn du bist erlöst. Wach auf, du hast ein Calling. Wach auf, du bist geliebt. Du bist so sehr geliebt, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat, so sehr. Wach auf. Denn so wie Gott Totes wieder lebendig machen kann, kann er deine Leidenschaft, kann er dein Calling, kann er deine Vision wieder auferwecken. Erweckung beginnt in deinem und meinem Leben. Der Zielsatz, den wir als Kirche haben, heißt, es ist unsere Leidenschaft. Es ist unsere Leidenschaft, Jesus ähnlicher zu werden, furchtlos zu leben und unser Umfeld positiv zu verändern. Hey, lasst uns aufwachen. Lass uns aufwachen, Jesus ähnlicher zu werden, furchtloser zu werden. Dass unser Umfeld, dass diese Stadt, dass diese ganze Region verändert wird durch den Geist Gottes. Lasst uns aufwachen. Und Jesus fordert uns auf, zu stärken, was noch am Leben ist. Das heißt, wach zu bleiben und diejenigen, die schläfrig geworden sind, aus der Liebe Gottes heraus wach zu rütteln und zu stärken, zu ermutigen und ihnen die Worte von Jesus zuzusprechen. Richtet euch auf, hebt euren Blick, denn eure Erlösung ist nahe. Und Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir für diesen Wake-up-Call. Ich danke dir, dass wir nicht länger in diesem Schlummermodus, in diesem Schlafzustand irgendwie bleiben müssen, sondern dass du uns wirklich aufwächst. Und Jesus, wir beten um Erweckung. Wir beten darum, dass wir wirklich wach werden, dass wir wirklich deine Auferstehungskraft in unserem Leben erleben, dass wir erleben, wie hier, wie das ein House of Miracles ist, wie wir wirklich erleben, wie wir wirklich lebendig werden in unserer Leidenschaft, wie wir ganz neu lebendig werden in unserer Berufung, in unserer Vision, in dem, was du uns aufs Herz legst. Jesus, und wir halten dir unsere Baustellen hin. Wir halten dir unsere Lebensbereiche hin. Alles, wo wir abgedriftet sind. Und wir strecken uns aus nach dir. Come alive. Come alive in the name of Jesus. Come alive. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.